Und ich sehe auch ganz viele im Livestream. Schön, dass ihr auch da seid, eingeschaltet habt. Kennt ihr eigentlich Bibelstellen, die ihr gelesen habt und von denen ihr immer dachtet, ihr wisst ganz genau, was die bedeuten? Und dann irgendwann später merkt ihr, dass ihr die Bibelstellen doch gar nicht richtig verstanden habt. Ihr setzt euch damit auseinander oder ihr sprecht mit anderen darüber und plötzlich denkt ihr, warum ist mir das vorher noch nie aufgefallen? So ist es mir auch mal ergangen mit einem ganz bekannten Textabschnitt aus der Bergpredigt. Und ich habe mich dann mit einem Studienkollegen unterhalten, der auch darüber nachgedacht hat. Und das, was der mir gesagt hat, da sind mir ja die Schuppen von den Augen gefallen. Inzwischen liegt diese Begegnung ganz viele Jahre zurück und ich habe auch mit dem einen oder anderen schon mal darüber gesprochen in so einem persönlichen Gespräch. Und ich dachte, heute ist mal ein guter Tag, um darüber zu predigen. Das Neue Testament sagt zu den Nachfolgern von Jesus ganz deutlich, dass unser Kampf hier kein Kampf ist gegen Menschen, kein Kampf gegen irgendwelche Gewalten, sondern das ist ein geistlicher Kampf, den wir hier haben. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir immer nur und ausschließlich geistlich auf Dinge reagieren dürfen? Was ist denn dann mit Ungerechtigkeit in der Welt? Dürfen wir dagegen nicht sagen? Oder was ist, wenn uns jemand auf eine Wange schlägt? Oder wenn uns jemand zu Unrecht vor Gericht zieht? Oder wenn uns jemand auf eine andere Art und Weise mobbt und demütigt? Dürfen wir da nichts sagen? Müssten wir das alles über uns ergehen lassen? Müssen wir immer nachgeben? Oder gibt es, was wir zusätzlich zu Gebet auch noch tun können oder vielleicht auch tun sollen? Es gibt ja so ein Zitat, der Klügere gibt nach. Und jemand hat dann mal dazu gesagt, weil die Klügeren so oft nachgegeben haben, werden wir inzwischen von Dummen regiert. Das ist natürlich nicht auf die aktuelle Situation bezogen. Aber die Frage ist berechtigt. Gibt es außer Flucht und Kampf eine andere Option, eine dritte Möglichkeit, wie wir auf Unrecht reagieren dürfen, was uns geschieht? Und ich nehme es mal vorweg, ja, das gibt es, wir dürfen anders handeln und sogar Jesus selbst lehrt sie uns. Ich glaube, dass Jesus zwei Dinge hasst. Das eine ist Passivität und das andere ist Gewalt. Und als Antwort auf das Böse in unserer Welt sagt Jesus, wie wir damit besser umgehen können. Und den Text, den ich jetzt gleich lesen werde, den werdet ihr erkennen, der ist aus der Bergpredigt. Und unter anderem lehrt uns Jesus, dass wir die andere Wange hinhalten sollen. Und meine Frage, die ich mir gestellt habe und die ich auch heute Morgen euch stelle, bedeutet das, dass wir so eine passive christliche Fußabtretermentalität einnehmen sollen? Auf den ersten Blick klingt das nämlich so. Aber hören wir doch mal selbst, was Jesus uns gesagt hat. Ich lese Matthäus 5, die Verse 38 bis 42. Wer seine Bibel dabei hat, kann sie jetzt einschalten. Matthäus 5, ab Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und wer mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht von dem ab, der von dir borgen will. So sollen wir laut Aussage von Jesus mit dem Bösen in dieser Welt umgehen. Wir sollen ihm nicht widerstreben. Kann das sein? Ja, wenn es in der Bibel steht, muss es ja wohl so sein, ne? Wir werden uns noch mit dem Text gleich ein bisschen näher beschäftigen, aber ob der Text wirklich das sagt, das möchte ich einmal ganz kurz mit einem Fragezeichen versehen. Wenn wir bei dieser Version bleiben, widerstrebt nicht dem Bösen, dann stellt euch mal vor, ihr bekommt einen Brief von einem Anwalt. Ihr wart im Internet unterwegs, habt da irgendwas geklickt, aus Versehen habt ihr ein Abo auf ein Abo geklickt und die AGBs zugestimmt. Und wer liest schon die ganzen AGBs durch? Also ich mache das nicht. Und plötzlich habt ihr irgendwie ein Abo abgeschlossen und müsst viel Geld bezahlen. Dann kommt ein Brief von einem Anwalt, dann kommt ein Brief von einem von einem Inkassounternehmen. Und was macht man dann als guter Christ, wenn man jetzt das so gelesen hat, was wir tun sollen? Sollen wir jetzt diesem Betrüger, denn es handelt sich ja um Betrug, sollen wir dem Betrüger das doppelte Geld geben? Sollen wir so einem kriminellen Betrüger noch dafür belohnen, dass er zufällig auf einen Christen getroffen ist? Wie ist Jesus damit umgegangen? Was meint der Text, wenn er sagt, dass wir die andere Wange hinhalten sollen? Wie ist Jesus selbst damit umgegangen? Wenn wir in Johannes Kapitel 18 lesen, da merken wir, als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Sollst du dem hohen Priester so antworten? Und jetzt würden wir erwarten, dass Jesus einfach die andere Wange hingehalten hat, ne? So wie er das ja in der Bergpredigt gesagt hat. Aber Jesus antwortet hier: Habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Haben wir da gerade richtig zugehört? War Jesus jetzt selber inkonsequent? Er besteht darauf, im Recht zu sein, und er stellt dem anderen, er konfrontiert den anderen darüber. Er beschwert sich, dass er zu Unrecht geschlagen worden ist. Das ist doch seltsam, oder? Kommen wir zurück zum Text im Matthäusevangelium. Und dieses, was da übersetzt wird mit dem Widerstreben, besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Und das eine bedeutet gegen etwas sein und das andere bedeutet bewaffneter Aufstand. Jesus sagt also, greift nicht zu den Waffen. Das ist das, was Jesus hier meint. Und dieser Begriff wird im Alten Testament 71 Mal verwendet. Ich habe nicht nachgezählt, ich habe mich verlassen auf das, was mein Bibelprogramm mir gesagt hat. Und davon 44 Mal im unmittelbaren militärischen Kontext. Also es geht tatsächlich um Gewalt oder um fehlende Gewalt. Und auch im Neuen Testament taucht das immer auf, aber niemals wird das mit Unterwürfigkeit verstanden. Eine korrekte Übersetzung hier von der Bergpredigt würde also bedeuten, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass er nicht gegen das Böse zu den Waffen greifen sollt. Und ich glaube, dass wir durch die, wie soll ich sagen, falsche Übersetzung oder tendenzielle Übersetzung von Martin Luther in ein etwas falsches Fahrwasser geraten sind in den letzten paar hundert Jahren. Selbst Martin Luther war nicht fehlerfrei. Und man hat dann diesen gewaltlosen Widerstand, von dem Jesus hier eigentlich sprechen wollte, übersetzt und verstanden mit Unterwürfigkeit. Das ist aber nicht das, was Jesus hier gesagt hat. Und darauf werde ich gleich nochmal im Einzelnen eingehen, damit ihr das auch nachvollziehen könnt. Also nochmal im Klartext, damit das jeder versteht. Jesus sagt nicht, wehrt euch nicht gegen das Böse, sondern er sagt, wehrt euch nicht militärisch gegen das Böse. Das ist ein riesiger Unterschied. Und jetzt gucken wir uns mal die Beispiele an. Jesus gibt uns da drei an der Zahl, wie dieser Widerstand aussehen kann, wie dieser Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung geführt werden soll. Ist natürlich klar, ne? Wenn die Herrschenden ein einfaches Volk haben wollen, sind sie natürlich froh, wenn das alles Christen sind, die unterwürfig sind und immer das tun, was dann die Herrscher sagen. Aber das ist nicht das, was Jesus hiermit meint. Was fordert Jesus dann? Er fordert uns sogar auf, Widerstand zu leisten, aber halt nicht militärisch und auch nicht irgendwie passiv, sondern auf eine andere Art und Weise. Jesus lehrt uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise, wie wir damit umgehen können und auch umgehen sollen. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Wenn jemand mit der rechten will und dir dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh zwei mit ihm. Die rechte Wange ist das erste Beispiel. Wenn dich jemand auf deine rechte Wange schlägt, dem biete auch die andere da. Ich glaube, wir missverstehen Jesus, wenn wir sagen, dass er von uns Passivität fordert. Was ist damit eigentlich gemeint? Wer waren die Zuhörer von Jesus damals? In der Bergpredigt spricht Jesus am Anfang zu den Armen, zu den Unterdrückten, zu den Hungernden und Durstenden. Er hat also ein bestimmtes Publikum vor sich. Und je nachdem, zu wem man spricht, können Aussagen unterschiedlich verstanden werden. Wenn ich zum Beispiel sage, streich die Bank, dann ist das klar, ein Maler im Park, der nimmt seinen Pinsel und malt die Bank an. Wenn ich das aber zu einem Manager in der Bank sage, in einer Bankkrise, streich die Bank, dann weiß er ganz genau, er soll die Bank abwickeln und auflösen. Der gleiche Satz kann ganz unterschiedlich verstanden werden. Deshalb ist der Kontext wichtig. Jesus redet hier zu Menschen, die auf bestimmte Art und Weise unterdrückt worden sind, die Opfer des Systems gewesen sind, die gelitten haben unter den Zuständen, die damals geherrscht haben. Die Schere zwischen Arm und Reich, die war weit auseinandergegangen, so wie wir das heute auch immer mehr leben in unserer Zeit. Die Mächtigen und die Herrscher, die waren immer brutaler gegenüber die ganz normale Bevölkerung vorgegangen. Und Jesus spricht zu diesen und dann sagt er zu diesen Wehrlosen, zu diesen armen Menschen, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Israel ist Vorderer Orient. Da gibt es sowas wie Ehre und man kann auch in der Ehre verletzt werden. Und ich meine, ich lasse mich auch nicht gerne ohrfeigen. Aber dann ist irgendwann der Schmerz vorbei und das Leben geht weiter. Ich muss meine Ehre nicht wiederherstellen, indem ich dem anderen irgendwie einen anderen Schaden zufüge. Aber im Vorderen Orient ist das eine der größten Beleidigungen, die man einem anderen Menschen zuführen kann, jemand eine Ohrfeige zu geben. Und Jesus steigert das hier sogar nochmal. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, warum Jesus sagt, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt? Ihr könnt euch ja mal zu eurem Nachbarn umdrehen und versuchen, ihm vorsichtig auf die rechte Wange zu schlagen. Traut sich da einer? Annika, möchtest du mir mal auf die rechte Wange schlagen? Ja, komm mal bitte. Aber nicht so feste. Genau. Welche Hand hast du benutzt?
Die linke.
Die linke Hand. Aha. Wenn mich jemand auf die rechte Wange schlagen möchte, muss er seine linke Hand nutzen oder muss den Handrücken seiner rechten Hand nutzen. Und das ist noch eine Steigerung zu einfach nur jemandem eine Ohrfeige geben. So hat man jemanden geschlagen, der ein Sklave war, der nichts wert war. So hat man Tiere vielleicht geschlagen, aber einem Menschen ist man so eigentlich nicht begegnet. Und es gibt sogar einen Text aus der Qumran-Gesellschaft, die zu dieser Zeit von Jesus existiert haben. Und da gibt es sogar eine Strafe. Allein die Drohgebärde mit der linken Hand wurde mit einer 10-tägigen Strafbuße belegt. Nur die Drohgebärde mit der linken Hand. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da hat jemand wirklich zugeschlagen. Wenn man einen Gleichrangigen so schlug, musste man also mit einer Strafe rechnen. Und wenn man irgendjemand so einen niederen Menschen dann so begegnet ist, dann war das halt normal. So ist man halt mit dem gemeinen Volk umgegangen. Und Jesus sagt jetzt zu diesen Menschen, die vor ihm stehen, die ihm zuhören, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und das bedeutet nicht, schlag mich einfach so viel, wie du willst, sondern genau das Gegenteil. Behandle mich wie einen normalen Menschen. Ich bin nicht weniger wert als du. Ich habe die gleiche Würde wie du. Also wenn du mich schon schlägst, dann aber bitte so, wie es auch angemessen ist. Ich lasse mich nicht von dir entwürdigen. Ich bin mir schon dessen bewusst, wer ich bin. Wir dürfen unser Recht auf Gleichbehandlung einfordern. Wir dürfen unser Recht auf vernünftige Behandlung einfordern, genauso wie das auch Jesus getan hat. Er hat gefragt, warum hast du mich geschlagen? Wenn ich im Unrecht bin, beweise es und ansonsten hast du keinen Grund dazu. Jesus sagt, lass dich nicht so behandeln. Und hier ist derjenige, der dann zum Schlag ausgeholt hat, plötzlich in der Zwickmühle. Wenn er jetzt dieser Bitte nachkommt, von dem der geschlagen wurde, erkennt er ja damit an, dass er gleichgestellt ist. Und damit muss er dann mit einer Strafe rechnen, weil er ihn ja zu schlecht behandelt hat. Dieser Schläger ist mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Und das ist der Weg, den Jesus uns hier aufzeigt. Er sagt nicht, sei einfach passiv und erdulde alles. Er sagt auch nicht, hol deine Freunde und verprügel den anderen mal kräftig. Sondern es ist ein gewaltfreier, ein nicht militärischer Widerstand, aber trotzdem ein vehementer Widerstand, sich nichts gefallen zu lassen. Halte dem anderen die Wange hin, bestehe auf deine Würde, die du von Gott her bekommen hast. Das zweite Beispiel, da geht's um den Mantel. Wenn jemand mit dir rechten will und dir dein Hemd nehmen, dem lass auch den Mantel. Also das ist eine Szene, die spielt vor Gericht. Jemand wird darauf verklagt, dass er sein Hemd abgeben soll. Ja, und wer könnte sowas tun? Warum macht man sowas? Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann lesen wir an verschiedenen Stellen, wenn jemand dir etwas schuldig geworden ist, Schulden bei dir gemacht hat und du kannst gar nichts mehr von ihm nehmen, weil er gar nichts mehr hat und du nimmst ihm aber noch den Mantel weg, dann musst du den Mantel am Abend wieder zurückgeben, nämlich dieser Mantel ist das Einzige, was er noch hat, um sich zuzudecken, sonst friert er nachts und er kann krank werden oder sterben. Deshalb, wenn du das Letzte, was er hat, von ihm nimmst, also den Mantel, musst du es zurückgeben. Könnt ihr nachlesen, 2. Mose 22 oder 5. Mose 24. Also wenn ich etwas von dem anderen haben will und der Mantel geht das nicht mehr, dann muss ich an sein Hemd gehen, an sein letztes Hemd. Das kennen wir auch, ne? Im Deutschen, wenn jemand sein letztes Hemd gegeben hat. Und die Ärmsten der Armen, die hatten nichts außer dem, was sie auf dem Körper trugen. Das war alles, was sie hatten. Und wenn jemand so verschuldet war, dann konnte man von ihm ja eigentlich gar nichts mehr nehmen. Ne? Okay, Mantel musste man wieder zurückgeben, dann ging es nur noch sozusagen das Untergewand, das Hemd. Und diese Verschuldung, die war im ersten Jahrhundert nach Christus, war die weit verbreitet. Viele Juden damals, die hatten wenig Geld. Immer tiefer sind die in die Schuldenfalle reingeraten und zum Schluss mussten viele tatsächlich ihr letztes Hemd geben. Das war eine Strategie von den Mächtigen, von den Oberen der Juden, um an Land zu kommen. Wenn wir mal ganz an den Anfang zurückgehen von der Landnahme bei Josua, war das eigentlich so, dass das Land denjenigen gehören sollte, die das auch eingenommen haben. Es sollte nicht irgendwie verkauft, verramscht werden oder es sollte nicht irgendwie aufgeteilt werden. Es sollte von Generation zu Generation weiter vererbt werden. Und die einzige Möglichkeit, den Grundbesitzern, diesen Menschen um ihr Land zu bringen, war es, sie mit Schulden zu beladen, die enorme Zinsen hatten und so dann nach und nach an den Besitz zu kommen. Und so gab es Tausende von Menschen, die ohne Grundbesitz waren, die ohne ein Einkommen waren, ohne Existenzgrundlage. Und dieses System der Ausbeutung schrie regelrecht zum Himmel. Jesus beschreibt ja nicht irgendwie was, was er sich ausgedacht hat, sondern etwas, was die Leute, die ihm damals zugehört hatten, zu Genüge kannten. Wahrscheinlich hatten viele das selbst auch so erlebt. Und jetzt sagt Jesus, wie wir damit umgehen sollen. Wenn also jemand zu dir kommt und nimmt dir auch noch das letzte Hemd, also deine Unterwäsche, dann gib ihm doch gleich auch noch den Mantel. Dann stehst du total nackt da. Und das ist ja auch eigentlich das, was du noch hast, nämlich dürfte er den Mantel über Nacht behalten, hätte er den von dir auch genommen. Du hast also gar nichts mehr, außer dein nacktes Leben. Und jetzt müssen wir verstehen, dass in der Bibel Nacktheit nicht so populär war. Das wird also jetzt nicht gesagt, dass wir so rumlaufen sollen, sondern das war eher ein Zeichen von Skandal, von Schande, das war ein Skandal. Und Jesus sagt hier, wenn jemand also so ungerecht dir gegenüber ist, alles zu nehmen und nichts übrig zu lassen, dann mach dich einfach mal nackig vor Gericht. Dann sorg dafür, dass das mal so ein richtiger Skandal wird, dass das mal in der Öffentlichkeit kommt, damit alle Menschen wissen, wie dieser da mit dir umgesprungen ist. Die Rabbiner, die sagen, wenn dich jemand einen Esel nennt, dann schnall dir einen Sattel um. Also im Klartext bedeutet das, schlage die Leute, die dich schlecht behandeln mit ihren eigenen Waffen. Lass dich nicht entwürdigen. kämpfe gegen das Unrecht, was Menschen dir antun wollen. Der andere hat doch gar keine Not. Der braucht doch gar nicht deine Unterwäsche. Das tut er doch nur, um dich wirklich bloßzustellen, um dich auszunutzen, um dich fertig zu machen. Mach dich notfalls im Gericht nackig, um mal dem Richter zu zeigen, was für einen großen Unsinn da gerade verzapft wird. Und das ist dieser Weg, den Jesus uns zeigt. Nicht passiv sein, nicht alles erdulden, nicht einfach alles über sich ergehen lassen und auch nicht einfach zurückschlagen, sondern ein gewaltfreier, aber entschlossener Widerstand. Und dann kommen wir zu der Meile. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Das war damals so, das Land war besetzt von den Römern und die römischen Soldaten durften jeden beliebigen Menschen fragen, ihr Reisegepäck zu tragen. Und das wog damals so zwischen 30 und 40 Kilo. Nun ist das natürlich so, wenn ein Land besetzt wird und dann die Besatzer dann auch noch zu Zwangsarbeit jemanden da verurteilen können, dann macht man sich nicht so beliebt dadurch. Deshalb wurde das dann begrenzt per römischem Gesetz. Jeder Soldat durfte jeden beliebigen Menschen fragen, aber der durfte maximal eine Meile mitgehen. Und das war auch für jeden nachvollziehbar, denn an den ganzen öffentlichen römischen Straßen waren im Abstand von einer Meile waren Wegmarkierungen. Man wusste also ganz genau, wo eine Meile anfängt und wo sie aufhört. Und wenn ein römischer Soldat einen Menschen zwang, mehr als eine Meile mitzugehen, dann musste er mit empfindlichen Strafen rechnen. Wir kennen das vielleicht, als Jesus gekreuzigt wurde und er dann unter der Last eines Kreuzes zusammengebrochen ist, da haben die Römer einen x-beliebigen, den Simon von Kyrene, gerufen und gesagt, jetzt trag du mal das Kreuz. Das war normal, das durfte jeder machen und man konnte sich dagegen nicht wehren für diese eine Meile. Und Jesus sagt uns jetzt da, wenn wir also gezwungen werden sollen, eine Meile mit diesem Soldaten mitzugehen, dann sollen wir eigentlich lächeln und die zweite Meile gleich hinten anschließen. Nämlich dann hat dieser Soldat ein Problem, ein richtiges Problem. Der macht sich dann nämlich strafbar und er müsste dann Angst haben, dass er vor Gericht gezogen wird und dafür belangt wird. In diesem Soldaten, der bekommt es mit der Angst zu tun. Der wird ein richtiges Problem haben, wenn wir so handeln. Der muss uns bitten, bitte geh nicht weiter, bitte gib mir meine Sachen wieder zurück. Ich will alleine weiterlaufen oder ich will mir jemanden anders suchen. Das ist dieser Weg, den Jesus uns zeigt. Schlag die Menschen, die dich unanständig behandeln, die deine Würde herabsetzen mit ihren eigenen Waffen. Und eigentlich hätte ich noch viel mehr Beispiele gerne von Jesus gehabt, so wie man umgeht. In unserer heutigen Zeit, wie wir das anwenden können. Aber Jesus belässt es bei diesen drei und wir können daraus lernen. Alle hatte mal eine Weiterbildung von der Firma gehabt und hat dann diesen Begriff passiv-aggressiv bisschen erklärt. Und ich glaube, das ist so ein wenig, wie Jesus uns das lehrt. Er möchte nicht, dass wir einfach nur passiv sind. Er möchte auch nicht, dass wir einfach irgendwie aggressiv sind. Aber wenn das beides zusammenkommt, wenn wir uns nicht alles gefallen lassen, aber wenn wir trotzdem nicht irgendwie ausfällig werden, wenn wir den anderen Menschen so behandeln, wie er wirklich ist im Ebenbild Gottes, aber auch gleichzeitig erwarten, dass wir auch so behandelt werden. Dieser ganze Text, den Jesus uns hier weitergibt, ist eingebettet in der Bergpredigt, in so eine Erklärungsreihe von Jesus, wie das Alte Testament zu verstehen ist oder wie die Überlieferung des Alten Testaments zu verstehen ist. Er fängt damit nämlich an, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dieses Auge um Auge bedeutet nicht, ich darf dem anderen die Augen ausreißen oder die Zähne ausschlagen, sondern es ist eigentlich ein Schutz davor, dass jemand einfach Rache übt oder irgendwie seinen Hass auf andere Menschen auslebt. Das war eine Begrenzung des Strafmaßes. Das bedeutete nämlich, wenn mir jemand wirklich böse ist und mich so verletzt, dass ich einen Zahn verliere, darf ich in meiner Rache ihm nicht zwei Zähne oder alle Zähne ausschlagen, sondern ich hätte lediglich das Recht, ihm auch einen Zahn auszuschlagen. Also Gott begrenzt das damit. Können wir auch nachlesen in 2. Mose, in 3. Mose, 5. Mose, könnt ihr mal gucken. Also wer seinem Nächsten etwas antut, dem soll man das Gleiche antun, aber nicht mehr. Gott schiebt schon im Alten Testament dem einen Riegel vor. Die Strafe geht niemals über die Tat hinaus. Ohne diese Art von Gerechtigkeit wird sonst ein System von bevorzugten und benachteiligten Menschen geschaffen. Nach diesem Gesetz hat jeder Mensch das gleiche Recht, die gleiche Würde, und das ist ziemlich modern. Juristisch gesehen gibt es eigentlich kein gerechteres Gesetz. Und Gott geht sogar noch einen Schritt weiter. Er selbst, im Psalm 103 lesen wir, dass Gott nicht mit uns so handelt, wie wir es verdient hätten wegen unserer Sünde, und dass er uns auch nicht vergilt nach unserer Missetat, sondern dass er ein barmherziger Gott ist. Und für uns als Nachfolger von Jesus bedeutet das ja, dass wir Gott als unser Vorbild haben. Nach 3. Mose 19 sollen wir heilig sein, weil Gott auch heilig ist. Und in Vers 18 heißt es, du sollst dich nicht rächen noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Das ist der Ausgangspunkt von der Lehre von Jesus, über die wir heute gesprochen haben. Und obwohl das Alte Testament dieses Auge um Auge kennt, diese Begrenzung, geht Gott aber auch mit seinem Volk im Alten Testament noch einen Schritt weiter. Für das Volk Gottes damals galt schon keine Rache, kein Griff zu den Waffen. Und dann der letzte Vers. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen möchte. Dieses Bitten ist jetzt nicht irgendwie ein Gebet, sondern es bezieht sich auf ein Bitten in einer Notlage. Also jemand hat große Not und kommt zu dir und bittet dich um Hilfe. Das ist damit gemeint. Eine konkrete Hilfe in einer konkreten Not. Und schon im Alten Testament ist dieses verbunden zu helfen und zu borgen. Und Jesus sagt hier, versucht nicht, dich daran zu bereichern, sondern wenn jemand Not hat, dann gib ihm, dann borge ihm, dann leih ihm etwas aus. Und zwar so viel, wie er Mangel hat, 5. Mose 15. Und Jesus ist genau in dieser Linie drin. Den Juden war es allerdings verboten, von ihren eigenen Volksgenossen Zinsen zu nehmen. Deshalb haben sie nicht gerne an ihre eigenen Leute verliehen. Wenn Gott sagt, wenn da dein Bruder oder dein Mitbürger eine Not hat und du ihm etwas ausleihst, darfst du keinen Zinsen nehmen. Man kann sich am anderen nicht bereichern. Ist das nicht schlimm? Wie ungerecht ist Gott doch? Aber bei Ausländern war das nicht verboten. Also haben das die Juden so gemacht, wenn sie geliehen haben, dann an Ausländer, weil sie dann Zinsen nehmen konnten. Aber die Menschen des eigenen Volkes, die sind dann in ihrer Not zugrunde gegangen, weil die anderen nicht bereit waren zu leihen, weil sie davon keinen Gewinn hatten. Und gegen diese Ungerechtigkeit geht Jesus vor. Und das war damals auch so. Wenige Menschen haben jemanden gefunden, der ihnen dann etwas leihen wollte. Und Jesus sagt hier, es geht um eine Notsituation. Also, wenn dich hier dein Bruder bittet, dann gib ihm, dann leih ihm auch davon, dann leih ihm etwas aus. Abschließende Gedanken, es ist klar, dass das für die Nachfolger von Jesus gilt, was ich gesagt habe. Also für uns als Gemeinde oder damals für das Volk Gottes galt das. Wir leben aber in einem Staat, wir leben in einer Welt, die von Gott getrennt ist, die jetzt nicht alles nur Gemeinde hat, wo nicht jeder den anderen höher achtet als sich selbst. Und ein Staat, der muss auch Konsequenzen ziehen, wenn jemand über die Stränge schlägt. Der Staat, der kann nicht darauf verzichten, seine Bürger zu bestrafen. Und es gelingt auch nicht immer für jede Straftat, diesen Weg einzuschlagen, den Jesus uns vorgeschlagen hat. Es gibt einfach so viele Dinge, auch in unserem Land, die passieren, die sanktioniert werden müssen. Aber wir sollen als Gemeinde, wir sollen in dieser Welt als ein gutes Beispiel vorangehen, wie wir handeln, wie wir mit dem anderen umgehen und wie wir selbst reagieren, wenn wir Unrecht erleiden. Und dieser neue Weg, den Jesus uns hier aufzeigt, der markiert einen ganz wichtigen Schritt in unserer Menschheitsgeschichte. Das sind historische Dimensionen, die Jesus damals angesprochen hat. Mit Jesus eröffnet sich für uns ein Weg, wie wir dem Bösen in dieser Welt Widerstand leisten können, ohne einfach nur das Böse selbst wiederzuspiegeln. Nicht, dass wir selbst böse werden. Also für mich ist klar, und ich hoffe, ich habe das für euch auch klar gemacht, Christen dürfen sich wehren. Gewusst wie. Richtig wehren, nicht einfach falsch. Nicht so wie die Welt, sondern so wie Jesus es uns vorgelebt hat und vorgepredigt hat. Und ich wünsche mir, dass wir nicht passiv sind oder aggressiv werden aufgrund des ganzen Unrechts, was in dieser Welt ist, auch in unserem Land, sondern dass wir diesen Weg einschlagen, den Jesus für uns vorgezeichnet hat. Wie würde das in unserem Land aussehen, wenn alle Christen sich so verhalten würden, wenn sie sich das nicht einfach über sich ergehen lassen oder einfach nur zugucken, wie jemand anders schlecht behandelt wird, sondern die für die Unterdrückten und für die Armen eintreten und Stellung beziehen und den Reichen und Mächtigen und den Gewaltigen entgegentreten. Ich würde mir das auf jeden Fall wünschen, dass wir als Christen dafür bekannt wird, Unrecht nicht einfach zu dulden und in der Art und Weise, wie wir damit umgehen, dass das Staunen auslöst bei den Menschen. Und so bete ich das auch für uns, dass Jesus das in unsere Herzen so hineinschreibt, dass wir so leben können, dass wir genau so leben können, dass wir ein Beispiel sind für unsere Welt. Mir hat das auf jeden Fall viel, viel gebracht. Ich weiß noch aus meiner Großelterngeneration, die gesagt hat, ja, als Christ muss man den unteren Weg gehen und muss die andere Wange hinhalten, alles gefallen lassen. Und das hat mir immer irgendwie so ein bisschen widersprochen. Damit konnte ich mich nie so gut anfreunden. Und ich glaube auch, dass das nicht der Weg ist, den Gott für uns hat. Gott möchte nicht, dass wir erniedrigt werden. Gott möchte nicht, dass wir irgendwie einen unteren Weg gehen, dass wir Fußabtreter für alle anderen Menschen sind. Sondern Gott möchte unsere Ehre und unsere Würde wiederherstellen. Gott kennt keinen Unterschied bei den Menschen. Es geht ihm nicht darum, wer arm ist oder wer reich ist. Jeder wird bei ihm gleich angesehen. Und in der Gemeinde soll das auch so sein. In Jakobusbrief steht das so, dass es kein Ansehen der Person geben soll. Und so wollen wir miteinander umgehen. Dazu lade ich ein. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir für diese Worte, die du damals gesprochen hast und die in unserer heutigen Zeit so schwer verständlich sind, weil die Beispiele so alt sind und nicht so gut nachvollziehbar sind. Aber wir können darin erkennen, was du, ja, wie dein Herz schlägt, wie du die Menschen siehst und auch was unsere Aufgabe dabei ist. Jesus, ich bete darum, dass wir immer mehr so werden wie du, dass du für uns Vorbild bist in dieser Welt. Du warst nie damit zufrieden, wenn Menschen unterdrückt werden oder schlecht behandelt werden. Du warst bei denen, die ausgestoßen waren, die kein Ansehen hatten. Zu denen bist du gegangen. Und denjenigen, die meinten, alles zu wissen, aber trotzdem nicht nach dem Willen des Vaters gelebt haben, denen hast du auch widersprochen, deutlich widersprochen. Und so bete ich darum, dass du uns dieses Herz gibst, ein Herz, das Ungerechtigkeit erkennt und dagegen angeht und gleichzeitig die Barmherzigkeit, die du auch hast, um damit so umzugehen, dass dem anderen geholfen werden kann. Wir wollen durch das, was es tut, nicht mehr Schaden anrichten als das, was schon da ist. Wir wollen Friedensstifter sein in dieser Welt. Und so bete ich darum, dass du uns hilfst. Dass du uns in solchen Situationen übernatürlich Gedanken gibst, die von dir kommen. Danke. Du bist gut. Und du hast gute Gedanken über uns. Und wir sind wertvolle Menschen in deinen Augen. Danke dafür, Gott. Amen.